Sukhothan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Woche für Woche geben wir uns hier bei Sukhothan Mühe, Themen zu behandeln, die aus unserer Sicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Zumindest wäre das der Anspruch. Diese Woche ist aber alles anders. Wir kehren den Spiess um und widmen uns einem Thema, das in den letzten Wochen und Monaten auch kaum mehr Aufmerksamkeit hat bekommen konnte. Social Distancing. Leidungsthema, da sind wir uns auch alle einig. Warum also noch mehr darüber reden? Ganz einfach. Auch wenn man es vielleicht nicht für möglich halten, es gibt Aspekte rund ums Thema Social Distancing, die tatsächlich zu kurz kommen. Bevor wir loslegen, müssen wir aber noch etwas klären. Warum eigentlich Social Distancing? Die sozialen Beziehungen haben ja nicht wirklich abgenommen, sondern sich vielmehr von der physischen in die virtuelle Welt verschoben. In dieser Sendung wird darum von Physical Distancing gedreht sein. Mein Name ist Christoph Hutmacher. Herzlich willkommen bei Sukhothan, deinem Kulturmagazin auf Radio Rabe.
Sukhothan.
Die Strassen werden wieder voller, in Cafés, Bars und Läden wird es wieder lauter. Langsam aber sicher verschwindet das Prinzip Selbstisolation mehr und mehr aus unserem Bewusstsein. Und die Normalität hält sich der Einzug. Etwas ist aber geblieben. Das Abstand halten, zumindest in der Theorie. Susanne Grädel hat mit Andreas Kraft über das Abstandhalten geredet. Er ist Sozialpsychologe, Dozent an der Uni St. Gallen und Co-Präsident von Swiss Future, einer schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung. Wie wird das Physical Distancing uns in der Zukunft prägen? Für das können zu beantworten, müssen wir zuerst 3 Monate zurückschauen.
Ja, auf der einen Seite hat das alle unsere Gewohnheiten, alles, was wir kannten, auf den Kopf gestellt. Das ist schon klar. Wir sind uns dieser Maßnahmen nicht gewohnt. Es hat tiefgehende Einschnitte in unserem Miteinander, in der Gesellschaft ausgelöst.
Andererseits löse das Physical Distancing eine starke Solidarität und eine Nähe zwischen den Menschen aus, sagt Andreas Kraft. Die Menschen würden sich mehr dafür interessieren, wie es anderen geht. Auch wenn man sich nicht persönlich treffen kann, wäre das Bedürfnis gleich da, Kontakt aufzunehmen. Sei das per Telefon, per Skype oder bei einem Spaziergang mit Abstand. Und das hat gezeigt, wie wichtig uns Beziehungen sind.
Ich habe festgestellt, dass wenn man sich zum Beispiel auf der Straße trifft oder Menschen, jetzt vielleicht nicht in einer Großstadt, ist vielleicht anders, als wenn man das auf dem Lande tut, aber man sehr respektvoll miteinander umgeht, dass wir merken, wir sind ja alle im selben Boot in dieser Situation.
Aber nicht jeder lebt mit den gleichen Bedingungen auf dem Boot. Menschen, die besonders ängstlich sind, würden sich eher zurückziehen und eine Barriere aufbauen. Er habe das aber nur in Einzelfällen beobachtet. Die Mehrheit der Gesellschaft erlebe er ganz anders. Die Kontaktbeschränkungen haben uns ermöglicht,
uns noch intensiver mit uns selbst zu beschäftigen, uns besser kennenzulernen vielleicht sogar, uns Zeit zu nehmen füreinander. Das hat natürlich auf der einen Seite mögliche Spannungen gehabt oder auch eine gewisse Belastung. Das ist schon klar. Also wir reden von einer Krise. Wir reden jetzt hier nicht von freiwilligen Maßnahmen, die wir treffen. Aber wie gesagt, in der Krise selbst haben wir die Möglichkeit, gewisse neue Dinge zu entdecken.
Sagt der Andreas Kraft. Viele Menschen haben zum Beispiel auch neue Hobbys entdeckt. Sie sind körperlich fitter geworden oder haben mehr Zeit gehabt, um mit Natur zu gehen. Und er habe auch festgestellt, dass man sich zwar mit weniger Leuten konnte treffen, dass diese Beziehungen aber dafür umso mehr an Tiefe gewonnen haben. Physical Distancing sei nicht unser Naturell. Der Wunsch nach menschlicher Nähe sei gross. Wird denn unser gesellschaftliches Leben nach der Krise genauso sein, wie es vorher war? Er sagt grundsätzlich ja, aber es werden auch mögliche positive Entwicklungen dazukommen.
In den Umfragen, die es jetzt kürzlich gegeben hat, in der Schweiz, aber auch in Deutschland und in Österreich, im deutschsprachigen Raum, zeigt es ganz klar, dass die Bevölkerung von sich aus davon ausgeht, dass die aktuelle Krise den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken wird, anstatt diesen zu schwächen.
Gerade in der Schweiz sei unser Umgang mit Physical Distancing sehr diszipliniert, sagt Andreas Kraft. Geduldig sein und abwarten, was passiert. Das sei die Meinung der Mehrheit. Auch wenn es nicht nur schön ist momentan. Den einen tut das Physical Distancing mehr weh als anderen, das sei klar. Aber die Mehrheit der Bevölkerung tut sich auf die positiven Erlebnisse stützen. Laut einer anderen Umfrage vom Sinus-Institut für Meinungs- und Marktforschung bewertet mehr als die Hälfte der Befragten die Auswirkungen der Krise auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft als positiv. Und das, obwohl die menschliche Nähe nicht möglich war, so wie wir uns das gewöhnt sind. Wie erklärt sich das, der Andreas Kraft?
Die meisten Menschen haben die aktuelle Situation viel weniger dramatisch erlebt, als man es oft in den Medien berichtet oder auch vielleicht in anderen Ländern. Wir haben die Möglichkeit gehabt, unsere Häuser zu verlassen. Wir konnten einen Spaziergang machen, wir konnten rausgehen.
Auch die zunehmende Vernetzung per Internet sei ein Faktor für das positive Ergebnis, sagt Andreas Kraft. Aber langsam wird die Gesellschaft müde von der aktuellen Situation. Trotzdem plädiert er dafür, die positiven Erfahrungen nicht aus den Augen zu verlieren. Das Ergebnis dieser Umfrage sei für ihn der Beweis, dass die Gesellschaft die Hoffnung nicht verloren hat. Wenn wir also die Erfahrungen, die wir in der Krise gemacht haben, als Möglichkeiten sehen,
dann ist die Chance da, dass wir die dann auch nachdem die Krise überwunden wurde, und hoffen wir, dass das bald der Fall ist, möglicherweise auch weiter pflegen. Die Frage ist nur, wie stark holt uns der Alltag wieder ein? Und da hängt es von dem Einzelnen ab, ob er das, was er an guten Erfahrungen, positiven Erfahrungen während dieser schwierigen Zeit gemacht hat, ja, weiterhin pflegt.
Sagt Andreas Kraft im Gespräch mit Susanne Gretl. Er ist Sozialpsychologe, Dozent an der Uni St. Gallen und Co-Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung. Mehr Informationen zu den angesprochenen Institutionen findest du wie immer auf unserer Homepage. Auch wenn man es nach dem Lesen von gewissen Parteiprogrammen fast nicht glauben kann, die Auswirkungen des Coronavirus sind nicht nur wirtschaftlich, sondern auch für unsere Ohren spürbar. Das Vogelgezwitscher um mein Haus herum ist zum Beispiel deutlich auffälliger geworden. Aber auch an anderen Orten hat sich die Geräuschkulisse verändert. Spitz die Ohren, wir haben mal ein paar Ohrenzückerchen aus dem Lockdown für dich vorbereitet. Wie tönt zum Beispiel der Bahnhof Bern ohne Menschengewusel aus allen Richtungen? Samstagabend, Ende April. Wo sind all die Menschen, die sich amigs hier auf dem Weg in Ausgang oder zu Bekannten befinden? Und was ist mit den Menschen, die der Bahnhof normalerweise als Schlafplatz nutzen? Ein St. Gauer Hinterhof am Vormittag, mitten in der Woche. Wo normalerweise vom Morgen früh bis am Abend spät die Ruhe herrscht, freuen sich jetzt ein Kind über ihre Schulfreizeit. Welche Bedeutung haben Kita, Kindergarten, Grundschule und Co. für die Jüngsten von unserer Gesellschaft? Und was bedeutet es für uns alle, wenn die Angebote mal ausfallen? Geräusche können auch als Emotionenvermittlung dienen. So gehört zum Beispiel an Viktoriastrasse zu Bern, wo von einem Flachdach aus die Anwohner mit einem Klavierkonzert beglückt wurden. Diese drei Geräuschausschnitte sind Teil der Masterarbeit an der Uni Bern von Laura Stoffel. Wenn auch du gewisse Lockdown-Geräusche aufgenommen hast, dann würde sie sich sehr über die Zusendungen freuen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite. Wer wenig bis gar keine körperliche Berührung erfährt, ist unglücklich und hat eine kürzere Lebenserwartung. Gerade in den letzten Wochen und Monaten sind körperliche Kontakte für so Mengen oder Mengen unter uns erschwert bis verunmöglicht gewesen. Was ein Mangel an Körperkontakt mit einem Menschen macht und wie sich das Phänomen zu Zeiten von Corona verhält, hat Evelyn Beguin herausgefunden. An der Universität der Bundeswehr München läuft im Moment eine Studie über Umgang mit Berührungen zu Zeiten von Corona und über die psychischen Folgen von Berührungsmangel. Evelyn Beguin hat mit der Mele Fairhurst telefoniert. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Professorin an der Universität der Bundeswehr München und leitet die Studie.
Also wir können sagen, der Tastsinn ist der erste Sinn, der bei Menschen sich entwickelt. Und diese Fähigkeit bleibt lebenslang für uns sehr wichtig.
Sagt Merle Fairhurst. Und weil der Tastsinn so wichtig ist für einen Menschen, ist die Haptikforschung, die sich der Berührung und dem Körperkontakt widmet, zum Schluss gekommen. Ohne Körperkontakt ist der Mensch auf die Länge nicht überlebensfähig. Ein starkes Gegenvotum zu einem trendigen, gern zitierten Irrglaube, der im modernen Mensch suggeriert, Grundbedürfnis ließe sich hauptsächlich intellektuell im Kopf, abkoppelt vom Körper und ohne andere Lebewesen befriedigen. Der Umgang mit Körperkontakt ist in jeder Kultur ein bisschen anders. Im eher berührungsärmeren Mitteleuropa und im englischsprachigen Raum finden Berührungen hauptsächlich in sexuellen und in älteren Kindbeziehungen statt. Im Rahmen von ihrer aktuellen Studie stellt Merle Fairhurst fest, das Bewusstsein für gefühlsbetonte, nicht sexuell motivierte Berührung unter Erwachsenen sei in der heutigen Welt vielen Leuten ein bisschen abhanden gekommen.
Bei der Berührung ist das so, dass trotz, dass wir einen Mangel haben, ist das nicht immer so klar, dass wir diesen Mangel gehabt. Nur, dass wir vielleicht traurig fühlen oder nicht wohlfühlen und wissen nicht warum.
Viele Menschen scheint nicht bewusst zu sein, dass ein Mangel an Körperkontakt das Gefühl von Trauer auslösen kann. Es ging nicht um zufällige Berührungen, wie einen Streifen von einer fremden Hand beim Ein- oder Aussteigen im Tram. Wichtig sei die sogenannte affektive, sprich gefühlsbetonte Berührung. Zum Beispiel das Umarmen. Über bestimmte Rezeptoren in der Haut sammelt der Mensch beim Umarmen Informationen über sie gegenüber und baut so eine Verbindung auf.
Und dieses sogenannte affektive Berührungssystem hat sich entwickelt, um die Belohnung für engen physischen Kontakt zu bieten. Also wenn wir uns umarmt, löst ein ganz komplexes chemische Reaktion aus, die die sozialen Interaktionen erhöht. Auf der einen Seite und auf diese mehr chemische Seite Stress reduziert, sogar auch die Schmerzempfindlichkeit modellieren kann.
Sprich, beim Umarmen wird das Verbundenheitsgefühl gestärkt und gleichzeitig wird im Körper Stress abgebaut. Sogar Schmerzen können so gelindert werden. Beim Umarmen wird das Antistresshormon Oxytocin im Körper ausgeschüttet. Der chemische Prozess dockt an das Geborgenheitsgefühl an, wo Neugeborene erleben, wenn sie auf den Arm genommen werden. Eine Form von Geborgenheitsgefühl, die im Mensch buchstäblich in die Wiege gelegt wird. Die Erkenntnis ist alles andere als neu. Aber jetzt, zu Zeiten von Corona und Social, oder genauer gesagt Physical Distancing, hat sie besondere Brisanz.
Jetzt ist der Zeit, wo wir brauchen unbedingt diese Regulationsmöglichkeit, der so einfach umsonst ist, man braucht eigentlich nur zu kuscheln.
Tönt simpel. Schwierig wird kuscheln denn, wenn ihr gegenüber wie ein fester Partner, eine Partnerin oder eine eigene Familie fehlt. Plötzlich fällt für einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung die wohltuende, biologisch angelegte Form von Stressregulation auf unbestimmte Zeit weg. Der Mensch als anpassungsfähige Spezies fand ich zum Glück Mittel und Weg, eine gewisse Zeit ohne Berührungen auszukommen. Das Belohnungssystem, das durch Berührungen im Körper aktiv wird, lässt sich nämlich auch durch andere Ausgleichsverhalten auslösen. Ein ähnlicher Oxytocinschub wie bei einer Umarmung löst das Streicheln von einem Haustier aus. Oder der Klang von der Stimme von einer Person, die wir gerne haben. Weitere Möglichkeiten sind Singen, Musik hören, Bewegung oder Essen. Außerdem ist der Merle Fairhurst noch etwas anderes aufgefallen.
Wir schauen auch die Beziehung zwischen Berührung oder Berührungsmangel und Selbstpflege. Und Selbstpflege ist dann auch eine gute Umleitungsmöglichkeit, wenn wir weniger Kontakt mit anderen Menschen haben. Wir sehen, dass wer weniger einsam ist, sind auch die Menschen, die sich mehr pflegen. Was wir meinen hier ist zum Beispiel Eincremen, Baden, also Selbstberührung.
Selbstberührung in Form von achtsamem Umgang mit sich selber kann also temporär als Ersatz für Körperkontakt dienen. Es ginge um Qualität, nicht um die Quantität der Berührung. Und darum, Berührungen mit allen Sinnen wahrzunehmen. Der Mensch kann zum Glück lernen, anders mit Körperkontakt umzugehen, wenn das in einer bestimmten Situation nötig sei. Es kann aber auch passieren, dass, sollte der Zustand von Physical Distancing über einen längeren Zeitraum anheben, Körperkontakt plötzlich nicht mehr an eine positive Erwartungshaltung gekoppelt sei.
Ja, das macht mir schon viel Sorge, dass mit einem dauerhaften Physical Distancing könnte das eventuell sein, dass wir Angst von Fremden haben oder von fremdlichen körperlichen Kontakt.
Zu denken gab ihr auch, dass bei dem ganzen Abstand halten die Kinder im Moment keinen natürlichen Umgang mit Körperkontakt lehren und leben. Es gibt aber auch die Hoffnung, dass uns die Corona-Krise sensibler macht in Bezug auf Berührungen.
Dass über diesem Filter von Corona werden wir sehen und merken, wie wichtig die Berührung ist.
Die Neurowissenschaftlerin Merle Fairhurst in einem Beitrag von der Evelyn Begger. Als Ergänzung zu der Studie zu psychischen Folgen von Berührungsmangel ist Merle Fairhurst mit ihrem Team dran, ein Trainings-App zu entwickeln, die die Sensibilisierung für einen bewussteren Umgang mit Berührung fördern soll. Alle weiteren Infos zu der laufenden Studie und der App Hands On findest du auf unserer Webseite.
And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, I'm in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing with myself. And there's every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by. Leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Dancing on with myself. Dancing on with myself. When there's nothing to lose, so there's nothing to prove. Dancing on with myself.
Abschluss von dieser Sendung wollen wir dir nach all diesen theoretischen Blickwinkeln und einen ganz persönlichen Einblick vom Physical Distancing geben. Celina Pfeiffer erzählt uns von ihren zwischenmenschlichen Erlebnissen während dieser Zeit vor Selbstisolation. Und sie hat zu mir und hoffentlich auch ihrer Freude ein paar Kolleginnen zum Gespräch vor das Mikrofon gelockt.
Während der Corona-Zeit ist mein Freundeskreis enger geworden. Ganz bewusst habe ich mich entschieden, gewisse Leute zu sehen und andere nicht mehr. Viel Zeit habe ich mit meinen Mitbewohnerinnen und Menschen vom Haus verbracht. Mit ihnen habe ich eine intensive Zeit erlebt und unsere Freundschaft vertieft. Aber ich habe während der Corona-Zeit auch gemerkt, dass es eigentlich auch noch ganz andere Menschen gibt als meine engsten Freunde, die mein soziales Umfeld ausmachen.
Was mir persönlich wie mega gefällt hat, ist so eigentlich so die Begegnungen mit Leuten, die nicht geplant sind. Also ob es im Ausgang ist oder einfach auf der Straße in der Stadt, Leute, die zufällig begegnen. Irgendwie entsteht doch so irgendwie Erlebnisse und Sachen, Geschichten, die man erzählen kann. Und das hat mir einfach persönlich mega fest gefällt, weil es wie das halt wieder dort stattgefunden hat.
Der Austausch mit einer Freundin oder mit einem Freund ist zu ganz einem bewussten Akt geworden. Ich musste das Telefon nehmen und der Person anrufen, für etwas von ihr zu hören. Und anmachen und diskutieren, für wie und wo wir uns treffen wollen.
Am Anfang habe ich das üben, weil es ist nicht jemand, der so mega oft und mega lange telefoniert. Und ja, wie muss ich das reinkommen? Dass wie halt der Kompi da ist und ich aber nicht zwingend immer muss präsent sein, sondern es wäre halt wie wenn ich mit meinen Freundinnen bin, dann gehe ich ja auch mal etwas holen oder irgendetwas lesen oder so. Das habe ich wie aufhören müssen üben. Weil normalerweise hat man ja die Anforderung an sich selber, dass wenn man mit jemandem telefoniert, dann tut man telefonieren und nicht anders. So.
Am Anfang habe ich auch mega viel telefoniert. Also intensiv und auch stundenlang. Und irgendwie nach ein paar Wochen war der Kontakt eigentlich ein bisschen abgebrochen gewesen, weil einfach ich und auch die anderen wie das so nicht mehr mögen. Einfach das Telefonieren und eben sich immer so ein bisschen das Gleiche erzählen.
Und ich dann zum Beispiel, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, hatte ich manchmal das Gefühl, hey, ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Es passiert wie nicht so viel in meinem Leben. Ausser so mein persönlicher Prozess, wo ich wie in mir, also Sachen, die halt gerade in mir drinnen passieren. Oder kleine Projekte, die ich wie angehe.
Die vielen kleinen Geschichten, Erlebnisse und Abenteuer vom Alltag haben uns allen gefällt. Das hat uns aber auch dazu angeregt, neue und kreative Formen von Austausch anfangen zu entwickeln. Zum Beispiel ein Rätselabend oder aber zusammen Aperölen auf Zoom. Doch so fest, wie man sich auch hat Mühe gegeben hat, Webkonferenzen, sind doch gleich eine Herausforderung gewesen.
Was wir einmal gemacht haben, ist so ein Zoom am Abend mal mit irgendwie ein paar Freunden. Und boah, das hat mich wirklich irgendwie ein bisschen beelendet. Nachher sitzt ich so in deinem Zimmer und die Hälfte von der Zeit, da redest du mal sicher eine halbe Stunde darüber, bis alle eingeloggt sind und wie komisch es jetzt ist, dass man sich so treffen muss. Und nachher, bis es so durchgegangen wäre, wem es wie gerade geht und so. Und dann ist eigentlich wie so wieder vorbei gewesen.
Das hat sich bei mir schon bis zum Schluss sehr fest so durchgezogen, dass ich mich extrem ab der Ernsthaftigkeit von diesen Gesprächen mit den Freundinnen auch ein bisschen innerviert haben, weil es ist immer über so extrem persönliche, sehr, sehr ernsthafte Themen gegangen und man hat dann auch so gerade zwei Stunden müssen miteinander telefonieren und wie so das, die Flüchtigkeit oder das Licht, das ist so ein bisschen verloren gegangen, so das en passant.
In der Übertragung zwischen mir und den anderen über das Internet gehen eben gleich auch Sachen verloren, fallen zwischen runter, lösen sich auf. Der Witz und der Spass haben auch mir auf den Zoom-Meetings gefällt. Jetzt langsam fängt das soziale Leben wieder an und es kommt wieder zu mehr Spontanität. Und das bringt Leichtigkeit in Austausch. Der Abstand zu unseren Freunden spielt aber weiter immer noch eine Rolle. Was aber nicht nur mehr schlecht muss sein.
Aber es ist jetzt auch eine mega Angewöhnung wieder. Und in dem Moment, wo man plötzlich sehr viele Leute auf einem Haufen sieht, sprich zum Beispiel an einem Fest, ist einfach die totale Überforderung, weil irgendwie erscheinen alle Personen gar nicht so wirklich real und man ist wie so viel zu nah. Mhm. Das finde ich etwas, was ich glaube eigentlich auch noch angenehm finde, dass man sich nicht die ganze Zeit so nachkommt und dass man jetzt immer noch so ein bisschen Abstand hat zu Leuten.
Was ich mega schön finde, das ist mir gerade gestern aufgefallen, vor allem so wie das man trifft Freunde wieder, Leute, die man eigentlich schon lange nicht mehr gesehen hat. Und die erste Frage ist so ein bisschen, hey, darf ich dich umarmen? Und das finde ich irgendwie etwas mega, mega Schönes. Also weil das wie vorher wäre das gar nicht die Frage, also wäre die Frage gar nicht zustande gekommen und irgendwie kannst du es ja bejahen oder halt auch verneinen und es ist wie alles okay und akzeptabel, weil man einfach so ein den Einstellungen von den anderen Leuten einfach mega viel mehr Toleranz gegenüber entwickelt hat.
Ein Beitrag von Selina Pfeiffer im Gespräch mit Menschen aus ihrem Umfeld.
Apropos.
Für alle Leseratten oder von der Längwilli Plagten hat Subkutan alle paar Wochen einen Buchtipp auf Lager, passend zum Thema natürlich. Diese Woche kommt der Buchtipp von der Anna Christen aus der Buchhandlung Klamauk in der Postgasse.
Zum heutigen Thema Social Distancing habe ich ein Buch ausgelesen, das eigentlich genau den Umkehrschluss macht. Es gibt ja sehr viele Leute, die Panik haben, junge Leute, oder eine Keimphobie. Und denen kommt es eigentlich ganz entgegen, dass man im Moment nicht so nach sollte und den Leuten die Hände nicht geben etc. Und darum empfehle ich den Psychothriller «The Woman in the Window» von A.J. Finn, der sich um eine Frau dreht, die wirklich Mühe hat, wenn es viele Leute hat oder wenn Leute eben zu nahe kommen.
«The Woman in the Window» von A.J. Finn, unser Buchtipp zum Thema Social Distancing. Wenn dir die Sendung gefallen hat oder du uns einfach schon seit langem etwas mitteilen willst, dann schreib uns auf subkutan@rabe.ch oder über Facebook. Alle Podcasts und Links zu dieser Sendung findest du auf unserer Homepage. Nächste Woche reden wir über Geruchsmarketing. Etwas, das dir ganz sicher auch schon begegnet ist, auch wenn du es vielleicht nicht mitbekommen hast. Du hast Beiträge gehört von der Susanne Gredl, der Evelyn Begin und der Selina Pfeiffer. Am Mikrofon verabschiedet sich der Christoph Hutmacher. Schönen Hinnig zusammen.